Moin Moin und herzlich willkommen zur 117. Ausgabe der Fotophonie. Mein Name ist Frank Fischer, ich bin hier heute der Gastgeber dieser Sendung und ich bin zu Gast bei der Nina Schnitzenbaumer für eine Interviewfolge. Ich verkabel die Nina noch kurz und dann geht's hier auch richtig los. Ja, Nina, herzlich willkommen hier im Podcast Fotophonie. Ich freue mich, dass das so spontan geklappt hat. Wir sitzen bei dir im Atelier. Es ist wunderschön hier. Da kannst du ja vielleicht gleich noch zwei, drei Sachen zu sagen oder ich vielleicht. Vielleicht magst du erstmal dich ganz kurz vorstellen, sagen, wer du bist, was du machst. Und dann habe ich auch diverse ganz konkrete Fragen an dich.
Ja, erstmal danke für die Einladung. Schön. Beziehungsweise du bist ja jetzt hier. Aber
richtig.
Danke für die Einladung in den Podcast.
Das ja, sehr, sehr gern.
Ja, ich habe vor 8 Jahren angefangen zu fotografieren, damals noch neben dem Studium, habe Film studiert und habe währenddessen, war es mir immer komplett egal, ob ich jetzt filme oder fotografiere, es hat mir beides super Spaß gemacht und hat sich dann aber privat doch mehr in die Richtung Fotografie entwickelt und als ich dann, es ist ja immer so am Anfang, ich glaube, es kennen die Fotografen auch so, du hast doch eine Kamera, kannst du nicht mal, ne? So
richtig.
Am Anfang. Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich gemerkt habe, okay, da wollen Leute wirklich meine Bilder haben. Mhm. Und irgendwann kam es auch dazu, dass sie dann bereit waren, sogar dafür zu bezahlen. Ne? Das kennst du ja wahrscheinlich auch.
Okay.
Und da habe ich dann gedacht, krass, den Leuten ist es wirklich wert, da auch Geld reinzustecken. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich probiere jetzt einfach mal neben dem Studium, da habe ich ja nichts zu befürchten, das nebenbei anzumelden. Und das habe ich dann auch gemacht. Und habe das dann 2 Jahre während meinem Studium gemacht und habe mir damit sozusagen auch mein Studium finanziert. Das lief alles super toll, habe aber noch Nachhilfe gegeben, auch in der Nachhilfeagentur, schulische Nachhilfe. Das heißt, ich hatte so die 2 Jobs. Hatte auch noch ein paar andere Jobs, das sind jetzt Sachen, da können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, aber das sind ganz andere Branchen gewesen, wo ich auch sage, muss ich nicht nochmal machen.
Okay.
Und da habe ich dann gemerkt, es läuft so gut mit der Fotografie, dass ich direkt danach hauptberuflich weitergemacht habe. Und das ist, glaube ich, so der Traumwunsch gewesen, obwohl es nie ein Wunsch war. Also es war ja einfach so, es ist mein Hobby, es ist eine Leidenschaft, ich mache das jetzt. Mhm. Und es lief dann einfach so gut, dass ich gesagt habe, ja krass, ich kann das machen, was mir Spaß macht. Es läuft hauptberuflich, ich könnte das machen. Und habe es nach dem Studium dann einfach weitergemacht. Und nach ungefähr einem Jahr hauptberufliche Selbstständigkeit, beziehungsweise, nee, das stimmt nicht, das war noch im Studium. Da habe ich dann meine Facebook-Seite schon gehabt und habe dann da die ersten Nachfragen bekommen, nicht nur von Shooting-Kunden, sondern auch von Fotografen. Hey Nina, wie machst du das denn? Erzähl doch mal hinter die Kulissen.
Okay.
Und da habe ich dann gemerkt, okay, es ist nicht nur Nachfrage da, dass ich jemanden fotografiere, sondern auch daran, dass die Leute von mir lernen. Und da ich ja schon aus dem Nachhilfebereich kam, also das war wirklich eine private Nachhilfeagentur mit 5 Kindern die Woche, jeden Tag ein Kind bin ich hingefahren, private Nachhilfe. Das heißt, ich war das schon gewöhnt, wirklich Einzelcoachings auch zu machen, zwar in anderen Bereichen, aber es war ja quasi wie ein Einzelcoaching und Leuten da zu helfen, besser zu werden. Und da habe ich gedacht, was gibt es Schöneres, als in der Leidenschaft zu coachen? Mhm. Jetzt nicht in irgendwelchem Schulenglisch, Deutsch, Französisch, sondern wirklich in dem, was man liebt, sondern die Fotografie dann eben. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich mache meinen eigenen Workshop, meinen ersten, habe einen Seminarraum in einem Hotel gemietet und habe eine Woche vorher nicht geschlafen. Also das war unglaublich, war ich aufgeregt und habe gedacht, oh Gott, kriege ich das hin? Es hat aber alles super geklappt. Ich fand selbst super toll, weil ich wirklich auch begeisterte Menschen da hatte, ne, die das auch wirklich lernen möchten. Das ist ja bei schulischer Nachhilfe nicht immer so. Da sind ja dann oftmals die Eltern, die dann sagen, ja komm, wir machen jetzt mal Nachhilfe. Und da habe ich dann gemerkt, was plötzlich passiert, wenn von beiden Seiten plötzlich so beide Seiten Leidenschaft haben, sowohl der Coach als auch die Leute, die das lernen wollen und was für krasse Erfolge du da einfach haben kannst und wie die da auch rausgehen mit einem Strahlen und boah, geil, das probiere ich jetzt aus. Und da habe ich dann gemerkt, das ist das, worauf ich wirklich richtig doll Lust habe, wirklich Workshops zu geben, Leute zu coachen. Habe dann meine Make-up-Artist angehauen, also ich habe mir dann über eine Make-up-Schule, habe ich mir eine Make-up-Artistin damals für freie Projekte ursprünglich gesucht. Die habe ich dann auch gefragt für die Workshops, ob sie Lust hätte, sogar mit mir auch zu reisen. Nicht nur die Workshops vor Ort zu machen, sondern es ein bisschen auszuweiten. Und dann haben wir in den darauffolgenden Jahren, das war 14, 15 und 16, haben wir über 60 Workshops im Jahr gegeben. In Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, also so kompletter deutschsprachiger Raum. Und da habe ich halt gemerkt, es ist mega, mega geil. Aber was ich dann irgendwann gemerkt habe, so nach 3 Jahren, es ist schon krass, in der Woche Freitag hin, mit dem Auto meistens, Samstag, Sonntag 10 Stunden, Montag wieder zurück, sind 4 Tage der Woche weg. da habe ich dann gemerkt, okay, wenn du das jetzt wirklich 60 Mal im Jahr machst, das heißt, du hast immer 4 Tage der Woche, musst ja irgendwann noch deine Orga machen, dein Marketing, deine Homepage. Klar. Also es war schon, vor allem wenn wir jetzt in Österreich waren, ich erinnere mich an einen Workshop, da sind wir nach Graz gefahren, 11 Stunden, freitags hin, Samstag, Sonntag 10 Stunden Workshop, Montag wieder 11 Stunden zurück mit Stau, mit 80er-Zone, mit allem. Und du kommst ja richtig fertig da auch an.
Ja, klar.
Das war der Moment, wo ich dann auch gesagt habe, ich fahre nie wieder mit dem Auto, ich fliege das alles nur noch. Mhm. Ist natürlich mit großem Team dann natürlich dementsprechend teurer. Aber alles, was ich alleine machen konnte, bin ich dann geflogen. Hab dann aber gesagt, hey, ich muss es irgendwie anders skalieren. Ich kann jetzt nicht noch mehr Workshops, weil irgendwann bin ich ausgeschöpft als Arbeitskraft.
Auf jeden Fall.
Und da ging es dann darum, dass ich gesagt habe, okay, ich mache mal ein Webinar. Mhm. Für alle die Leute, die vielleicht jetzt nicht kommen können, dann zeig mal meine Photoshop-Bearbeitung an den Bildern. Hab ein Webinar gemacht, da waren auch direkt 50 Leute angemeldet. Das hat richtig gut geklappt. Und danach habe ich dann gemerkt, die Leute, die fragen nach der Aufzeichnung. Sie wollen nicht nur live dabei sein, sondern die wollen das Video haben. Da dachte ich so, okay, könnte man das vielleicht jetzt auch irgendwie verkaufen? Also es waren so die Anfänge von, könnte ich mir irgendwie einen Shop machen oder so, ne? Mhm. Und dann kam das wirklich, dass ich immer mehr E-Mails gekriegt habe, das manuell damals noch gemacht habe, per Rechnung einfach. Ja, schick dir die Rechnung und schick dir einen Download-Link einfach in der Dropbox oder so. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, es wird jetzt so viel, jetzt engagierst du mal wen und lässt dir mal einen Shop machen. Dann habe ich mir einen Shop machen lassen auf meiner eigenen Webseite und habe nur die Webinare reingestellt. Und das lief so unglaublich gut, nur durch eine Webinaraufzeichnung, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist so das erste Ding, wo ich sagen könnte, ich kann das skalieren, sag ich mal, unabhängig von meiner Arbeitskraft, auch so eine Art passives Einkommen. Und habe gemerkt, was für ein Spaß mir auch diese Vermarktung von dem Ganzen macht. Also so Psychologie und sowas war schon immer eins meiner Lieblingsthemen, auch in meiner Jugend. Da war ich, habe ich noch gar nicht fotografiert, da habe ich das schon geliebt. Und habe dann gemerkt, Psychologie und Marketing sind ja gar nicht weit voneinander weg. Das ist ja im Grunde das Gleiche. Wie reagieren Menschen, wie reagieren Kunden? Und ja, habe das dann geliebt, in meinem eigenen Business umzusetzen. Also wirklich selbst zu überlegen, wie reagieren die Kunden auf bestimmte Posts, wenn ich was schreibe und wie muss ich die Landingpages gestalten. Das habe ich geliebt. Und plötzlich habe ich dann gemerkt, dass die Fotografen, die bei den Workshops waren, gesagt haben, ja, Nina, ist jetzt gut und schön, dass wir fotografieren können, aber wir können das Business nicht. Mhm. Und du kannst es. Und da habe ich dann gemerkt, krass, jetzt ist plötzlich die Nachfrage da für Social Media, für Personal Branding, für wie mache ich dieses emotionale Marketing und so weiter. Und das war dann so der Startschuss für, ich habe einen eigenen Podcast gestartet mit dem Thema emotionales Marketing. Ich habe einen Fotografieratgeber auch geschrieben, also ich habe auch ein eigenes Buch auf dem Markt. Ich habe ja ganz viel in dem Bereich gemacht, mache da immer Beiträge. Mein Podcast ist, wie gesagt, so mein Baby, wo ich wöchentlich wirklich bei Interviews mache, wo ich eigene Folgen mache. Und wo ich wirklich den Menschen auch helfen will. Und da, das war so der Startschuss für ganz viele Einzelcoachings, für, ich hatte jetzt eine Business Masterclass, 5 Tage, wo Leute hier waren, die wirklich von mir auch im Businessbereich gelernt haben. Und ja, jetzt hat sich das alles so ein bisschen gewandelt von nicht nur der Fotografie, natürlich auch hin zum, ich sag mal, Start in die Selbstständigkeit für Kreative. Und das ist jetzt gerade so mein Baby, meine Leidenschaft. Ja.
Wow. Ihr hört es, ne? Die Nina, die brennt so ein kleines bisschen und die kann fast noch mehr und schneller reden als ich. Ich dachte, das gibt es am Markt nicht, aber nein, ist alles gut. Das ist ja das Schöne daran, sozusagen, wenn jemand für sein Thema brennt, dann ist das ja immer super, als wenn man alles aus der Nase rausziehen muss. Das ist alles wunderbar. Ich muss aber trotzdem so ein bisschen zurückspringen einmal.
Alles gut.
Wenn du sagst, okay, du hast Film studiert, hat dir denn das Filmstudium irgendwie beim Fotografieren geholfen? Also ich finde, ich höre immer häufiger auch Fotografen, die sagen, Achtung, ich gucke ganz bewusst bestimmte Filme, weil man natürlich daraus viel lernen kann, wie Licht, Bildschnitt, Bildaufbau, Color Grading und alles, was so in modernen, ich sag mal, Hollywood-Produktionen, in Anführungszeichen, gemacht wird. Das hast du ja vielleicht zum Teil im Studio mitbekommen. Neben dem Technischen, was du bestimmt gelernt hast, wenn du Film studiert hast, dann wird es auch sicherlich um Kameratechnik und so Kram gegangen sein. Hat dir was geholfen bei deinen Fotoprojekten zu Beginn deiner Selbstständigkeit? Oder würdest du sagen, das war eigentlich für die Katz?
Ja, also wie du es gerade schon beschreibst, sowas wie Licht, Bildaufbau und so Technik, sowas, was auch im Film anwendbar ist. Und witzigerweise haben wir auch mit DSLR-Kameras damals gefilmt im Studium. Ne?
Also war ja quasi der Beginn, ne?
Das war der Beginn, ja. Und dann haben wir auch angefangen damit zu filmen mit der Mark II, Mark III kam dann auch irgendwann und das hat mir damals mega geholfen. Allerdings kann ich mich an eine Situation erinnern, im ersten oder zweiten Semester. Da hatte ich ein Shooting, wo ich mega stolz drauf war. Und das war die Fotografen, die jetzt zuhören, mitten in der Sonne, Mittagssonne, Sonne, Knalle ins Gesicht. Also so das typische, so Licht ist da.
Wo man lieber kein Foto gemacht hätte.
Ja, genau, wo man kein Foto, und ich war aber mega stolz drauf. Ja, es war eins meiner ersten Shootings. Und dann bin ich super stolz zu meinem Professor gegangen. Und habe gesagt, ja, können Sie mir mal Feedback geben? Hier, meine neuen Shootings wollten natürlich super toll dastehen.
Ja, klar.
Und er hat die angeguckt so, ja. Und hat dann gesagt, probier es doch nochmal mit Gegenlicht. Also nicht direkt die Sonne ins Gesicht. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, Gegenlicht, könnte ich mal probieren. Und da habe ich dann auch angefangen danach, mir das Licht in Filmen, wie du schon sagst, auch genauer anzugucken. Wie ist es denn da? Stimmt, da kommt auch irgendwie eine Lichtkante von hin. Da kommt auch kein knalliges Schattenlicht irgendwie, was total harte Schatten wirft ins Gesicht. Sowas kann man sich total super abgucken. Was ich mir aber in meinem Bereich nicht abgucken konnte, ist erstens natürlich die Kommunikation mit den Personen. Das ist was, klar, was ich mir aneignen muss. Oder wie agiere ich erstens mit Models, zweitens mit Kunden.
Ja,
das sind ja beides die Arten, mit denen ich Fotos gemacht habe. Und zweitens natürlich sowas wie Posing und so. Mhm. Also das hast du natürlich im Filmbereich, machst ja was ganz anderes. Da arbeitest du, da läufst du irgendwo lang oder hast ein Regie.
Und im Zweifel sind das professionelle Schauspieler. Die drehen die Szene, keine Ahnung, 10 Mal, wenn es dann schief geht.
Produzieren können,
genau.
Bei Models und vor allem bei Kunden, da musst du ja ganz anders agieren. Da musst du, die sind unsicher, die wissen nicht, was sie machen sollen. Und das ist was, was Schritt für Schritt kam. Ne? Also so die ganze Technik, da sag ich, okay, kann ich erlernen im Studium. Deswegen habe ich übrigens auch selbst relativ wenig Fotografiekurse gemacht, weil ich aus meinem Studium relativ viel hatte. Also alle Kurse, die ich selbst belegt habe, waren fast ausschließlich Business- und Marketingkurse.
Okay.
Genau.
Ja, ich glaube, wenn man jetzt mal so zurückguckt, also auch wenn du sagst, okay, im Moment geht dein Herz eher in Richtung Business-Coachings und sowas, dann ist ja trotzdem so, deine Bilder stehen schon so, ich könnte mir vorstellen, wir können vielleicht das eine oder andere in die Shownotes packen, die stehen schon so für so einen offenblendigen, gegendlichen Look mit unter Umständen auch so ein bisschen Flares und so ein Kram. Also es ist schon ein, sagen wir mal, sehr offenblendiger Stil. Ne? Und hier hängen auch zwei an der Wand im Atelier. Insofern, die sind auch beide im kompletten Gegenlicht fotografiert und höchstwahrscheinlich von vorne irgendwie rein reflektiert, vermute ich, weil da blitzen sieht das auch gar nicht aus. So dafür würdest du auch sagen, stehen deine Fotos, oder?
Also genau. Also ich bin ein absoluter Unschärfe-Liebhaber im Hintergrund. Also ich liebe das, wenn alles schön verschwimmt und so und wenn da Flares entstehen. Und arbeite auch hauptsächlich mit Available Light. Und dann eben mit Reflektor oder eben Indoor gerne mit Dauerlicht, weil ich eben gerne mit Offenblende arbeite und ist mit Dauerlicht super möglich. Du siehst direkt, was passiert, du siehst direkt, wie die Lichtverhältnisse sind und dann eben mit verschiedenen Lichtformen. Und das ist einfach so mein Hauptding.
Ja, total schön. Also das ist ja der größte Nachteil am Blitz, muss man ganz klar sagen. Du siehst immer erst danach, was du bekommst. Genau. Und zweitens musst du meistens, um die Blitzsynchronzeit zu erreichen, abblenden, was ganz unschön ist. Also gerade bei Dingen, die man nicht vor der, ich sag mal, vom Greenscreen fotografiert und sagt, hinterher kommt was anderes rein oder vom grauen Karton oder was auch immer, sondern man sagt, okay, ich fotografiere das jetzt irgendwie on location, also womöglich noch beim Kunden zu Hause. Genau. Da möchte ja niemand mit Blende 8 fotografieren, ne? Weil im Hintergrund sind vielleicht Dinge, die man lieber im Bild nicht im Bild gesehen hätte. Und das ist alles wahrscheinlich auch wirklich mit irgendwie einer Blende 1.4 oder 1.8 oder irgend sowas fotografiert, ne? Das meiste, was du so machst, ne?
Genau, ich bin dann auch irgendwann auf Festbrennweiten umgestiegen. Also ich bin ganz am Anfang, war ich ja so schlau wie wahrscheinlich viele, die sagen, ich fange an und habe gedacht, das kommt ja eigentlich nur auf die Millimeterzahl an und dann hole ich mir 24-70 und 70-200.
Da ist ja auch alles damit abgedeckt.
Bin ich ausgestattet. Und dann hatte ich die und habe relativ schnell gemerkt, dass 24-70 kann ich wieder verkaufen, weil da nicht wirklich viel Unschärfe da war, ne? Es ist halt so ein Reportageobjektiv und so, ne? Aber wirklich viel Unschärfe und so vom Stil her, wie ich das wollte, hatte ich dann nicht.
Das heißt, ich
bin dann relativ schnell auf 50 mm und 85 umgestiegen. Und wie gesagt, Blende 1.2 bei einem 85er und beim 50er 1.4. Und das sind wirklich so dann plötzlich so Traumobjektive.
Auf jeden Fall.
Vorher hatte ich das gelöst übrigens mit 200. Da bin ich dann immer auf die 200 mm, ne? Habe dann durch die lange Brennweite ein bisschen was rausgeholt, aber es hat schon nochmal einen anderen Look.
Das hat einen anderen Look und vor allem man verliert auch ein bisschen die Kommunikation, ne? Weil man ist ja ganz schön weit weg bei 200 mm.
Es geht, wenn man Porträt macht, ne? Also ich habe ja immer keinen Ganzkörper gemacht, bei Porträt war es okay, du stehst dann, du kannst dich noch gut unterhalten.
Ja, so ist nicht gemeint, aber ich glaube, deine Bilder, also das ist ja das nächste, also neben der Tatsache, dass du offenblendig fotografierst, gibt es ja auch noch andere Dinge, die sind ja schon irgendwie emotional und würde man sagen, sinnlich oder persönlich vielleicht auch. Also du bist ja schon nah dran. Also irgendwas passiert ja zwischen dir und den Modellen oder Kunden, was nicht jeder so ohne weiteres reproduzieren kann. Das ist ja auch logisch. Deswegen gibt es Menschen, die können Menschen gut fotografieren und welche, die können das nicht so gut. Wenn man also mit dem Rücken zu dem, den man fotografiert, steht und mit dem Klappdisplay unter dem Arm durchfotografiert, dann wird das jetzt wahrscheinlich nichts werden, sondern man muss ja schon irgendwie auch mit den Menschen in Kontakt geraten und kommunizieren. Und da scheint ja was zu sein, was dir auch liegt. Und da sieht man den Bildern eben, finde ich, auch an. Glaubst du, da hilft es, dass du eine Frau bist? Provokante Frage vielleicht, aber glaubst du, das hilft?
Ja, provokante Frage, jetzt auf die Geschlechter bezogen.
Ja.
Ich glaube nicht zwingend, dass es mir hilft, aber ich glaube, dass es Kundinnen hilft, vielleicht schneller im ersten Moment zu vertrauen. Also auch bei Männern ist es so, wenn man die dann kennt, sagt man, hey, der ist cool und so weiter. Aber im allerersten Moment, wenn die in die Tür reinkommen, sind die vielleicht doch froh, ah, cool, auf einer Wellenlänge ist direkt eine Frau, bin ich vielleicht ein bisschen offener. Wie gesagt, im weiteren Gespräch gibt es sich wahrscheinlich nicht viel, wenn man sich kennenlernt und dann sagt man auch, mit dem
ist auch, möglich, ja,
auch cool. Ne? Aber im ersten Moment glaube ich schon, dass es eine geringere Hürde ist, ja, vielleicht jemand an, vor allem, wenn es jetzt um emotionalere Dessous-Bilder vielleicht auch geht, ne?
Da bestimmt. Also
machen viele Frauen schreiben mir vor Weihnachten, ja, ich würde gerne Dessous-Bilder machen, ja, aber ich würde es gerne bei einer Frau machen.
Ja, ist ja logisch. Ja. Also das genau, ist ja auch klar. Ne? Ich meine, das wäre so wie, keine Ahnung, ne? Also die meisten jetzt das kann ich mir sehr gut vorstellen, also auch wenn ich mich da reinfühle, das ist ganz klar. Ich finde nur eben, wie gesagt, dass man deinen Bildern ansieht, dass irgendeine Kommunikation zwischen euch stattfindet. Die kann auch nonverbal sein, aber es ist eben anders als das Standardporträt, muss man mal ganz offen sagen. Die Menschen sehen ja schon sehr gelöst aus. Und es sieht schon so aus, als würden die Damen, die hier an der Wand hängen, und das gilt auch für deine anderen Bilder, ich habe natürlich viele Bilder über die Jahre von dir gesehen, gilt das auch, dass ich das Gefühl habe, dass die sich gut aufgehoben fühlen. Also, dass sie sich fallen lassen können in irgendeiner Art und Weise. Denn sonst würden solche Fotos nicht zustande kommen. Denn wir reden ja nicht vom klassischen Passbild, ne? Ja. Sondern wir reden ja von irgendwie schon natürlichen, aber wie gesagt gleichzeitig auch intimen und sinnlichen Fotos. Und das, obwohl die beiden Damen, die hier an der Wand hängen, komplett angezogen sind. Das hat damit nichts zu tun, sondern die sehen halt einfach so aus, als wären sie komplett bei dir auf irgendeine Art und Weise.
Ja, ich finde das.
Tust du da was für? Bestimmt.
Ich wollte gerade sagen, ich finde das bei Kunden auch total schön, dass sie mir als Feedback danach geben, so erstens, ich habe gar nicht gemerkt, dass wir gefühlt schon angefangen haben, so. Und zweitens, ich musste ja gar nichts machen, so, ich musste ja gar nicht posen. Ne, weil, also mir ist es ganz wichtig, eben so kein Posing zu haben, ne, weil viele daneben anfangen mit Arm hoch, Arm eingestürzt, das ist mir viel zu viel, weil das würde man im Alltag ja nie machen.
In keinem Fall.
Und ich möchte ja,
stellt sich so hin.
Ja, eben, und ich möchte ja natürliche Posen einfangen. Und das ist eben schon mal so der erste Schritt, wo ich einfach sage, hey, wenn du dich einfach hinsetzt und zum Fenster rausschaust und wenigstens vielleicht einen geraden Rücken machst, dass es nicht ganz aussieht wie ein Buckel, reicht schon. Mhm. Ne? Einfach einen Blick aus dem Fenster, schaust dir irgendwas an und gar nicht groß irgendwie als Arm, irgendwie sonst was. Es gibt noch so ein paar kleine Tricks, worauf man achten kann, dass es halt vorteilhafter wirkt.
Klar.
Weil es gibt eben Momente, wo du einfach zum Beispiel breiter aussiehst und wenn du dich ein bisschen anders drehst, siehst du schlanker aus. Mhm. Sowas zum Beispiel. Und die Mädels wollen ja immer alle schlank aussehen. Deswegen guck mal da dann schon, dass man so ein paar kleine Tricks anwendet von der Armhaltung her oder von der Körperdrehung. Ne? Aber es ist eben kein Posing. Es ist einfach nur, dass ich sage, nee, Schulter ein bisschen mehr zu mir, ja, passt. So. Und dann hat sie aber nicht das Gefühl zu posen, sondern sie hat das Gefühl, einfach aus dem Fenster zu schauen, hat sich so hingesetzt in die Richtung, wie ich halt gesagt habe und ganz entspannt. Also ich bin da auch total freundschaftlich unterwegs und gar nicht so, okay, wir machen jetzt die Bilder und dann gehst du wieder.
Sondern ist klar.
Vorher ist auch immer, wir trinken vielleicht einen Kaffee zusammen, sprechen mal kurz drüber, was sie sich vorgestellt hat, gucken, ob sie vielleicht komplett offen ist. Weil viele sagen auch zu mir, nee, mach du mal, ich kenne ja deine Bilder, ist super toll. Manche, die mich aber noch nicht kennen, kommen vielleicht auch mit Vorstellungen. Also da muss man erstmal feststellen, wie sind die so drauf und was möchten die gerne haben, was haben die für Vorstellungen.
Wie lange würdest du sagen, dauert das, bis jemand so ganz gelöst ist und du so das erste richtig gute Foto machen kannst? Ist das sehr unterschiedlich? Also reden wir von Kunden, also mal nicht von Models. Ich glaube, die sollten das relativ schnell können höchstwahrscheinlich. Aber
genau, also Models sind meistens direkt, wenn sie schon Erfahrung haben, von Anfang an da. Aber auch bei Models ist es so, dass man trotzdem eine Einshooting-Zeit
braucht.
Das ist bei mir auch so. Bei Kunden würde ich mal so sagen, es kommen am Anfang auch schon relativ gute Bilder raus, zumindest besser, als die Kunden selbst erwartet hätten. Weil ich mache es sehr gerne, dass ich so nach 5 Minuten schon das erste Bild zeige, damit die Kunden denken, boah, so kann ich aussehen.
Ja,
dann hast du direkt so ein Selbstbewusstseinscoach.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Aber ich würde mal vielleicht so sagen 20 Minuten oder so, dass wo die dann merkt, ah, ist doch nicht so schlimm und ich brauche da nur aus dem Fenster gucken. Ja. Ne? Ja. Also so diese Momente, wo sie einfach so die Situation versteht, sind vielleicht so 20 Minuten oder so.
Ja, glaube ich. Genau. Auf alle Fälle. Also ich meine, vorher miteinander sprechen macht sowieso Sinn. Ich glaube, für das Zeigen von Fotos, die sind ja froh, dass sie solche Fotos von sich sehen. Weil erstens, wer sieht schon Bilder, die mit so einer Offenblende gemacht sind, bei so einem Licht? Und damit geht ja die ganze Nummer los. Dann weiß ich, du stellst den Weißabgleich an deiner Kamera auch noch ein bisschen um, so dass das Bild auf dem Display auch schon so ein bisschen so wirkt, wie es dann hinterher sein wird.
Ja. Ich merke schon, du hast nachgeguckt. Also
ich habe schon mal was von dir gehört, so in den letzten Jahren, insofern ja. Und das sorgt sicherlich dafür, dass die sofort sagen, okay, sowas habe ich von mir noch nie gesehen, weil was sehen die heute für Fotos oder viele Menschen von sich heute für Fotos, die mit Smartphones gemacht sind. Ja. Und ja, die werden auch besser, was Unschärfe im Hintergrund betrifft, machen wir uns nichts vor. Aber es ist halt trotzdem nochmal ein Unterschied, ob ich mit einer Kleinbildsensor, mit einer Kamera mit einem Kleinbildsensor und Blende 1.2 ein Foto gemacht habe oder ob ich das mit einem iPhone mache unter uns. Jetzt hast du schon am Anfang gesagt, das Fotografieren ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Man könnte dich aber noch buchen, ne? Also nicht so,
dass es ist noch so, es ist nur so, dass ich keine offizielle Werbung jetzt für mache. Ne?
Und wird es weiterhin noch Seminare oder Coachings oder sowas geben?
Fotografie-Seminare gebe ich auch noch.
Okay.
Allerdings habe ich es einfach reduziert. Also ich habe einfach gesagt, ich will so 1 bis 2 im Quartal machen. Damit ich einfach jetzt, weil ich 50 bis 60 ist echt super, super viel. Und ich will mich dann auf die Menschen fokussieren, die dann wirklich zu diesen Seminaren kommen. Dass ich auch einfach sage, hey, ich bin jetzt 100% für euch da. und habe jetzt nicht eben diese vielen hintereinander, sondern habe eben die vielen Bereiche. Ne? Da habe ich die Business-Coachings, da habe ich dann wirklich gezielt Fotografiekurse, aber die wird es auch noch geben, ja.
Ja, ich glaube auch, also wenn du jetzt sagst 60 Stück, also ich kann mich hier sehr gut reinversetzen, weil ich weiß nicht, wie viele Grundlagenkurse ich in den letzten Jahren gegeben habe, aber viele wissen das, in Hamburg mache ich das seit fast 10 Jahren nicht mehr, sondern das macht Tobias für uns in Hamburg. Mhm. Ich weiß nicht, wie der das machen kann. Ich glaube, der hat 250 Grundlagenkurse gegeben. Wow. Länder- und Belichtungszeit erklärt. Mir wäre sowas von langweilig. Ja. Das kommt ja auch hinzu.
Man will
das
auch selbst was anderes haben.
Genau, also man ist ja selbstständig. Ja. Also viele, ich glaube, wir ticken da vielleicht so ein bisschen ähnlich. Man will ja was Neues machen. Ja. Das heißt, du möchtest auch für dich selber Abwechslung haben. Ja. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, du willst ja auch dem Kunden gerecht werden.
Genau.
Und wenn du das nur noch so auf der halben Hinternbacke machst, weil du sagst, okay, ich muss das Geld verdienen, ja, aber es macht dir gar keinen Spaß mehr, dann macht es einfach keinen Sinn, finde ich. Also das ist etwas, das ist das Schöne am Selbstständigsein, dass man sich auch mal was rauspicken kann und sagen kann, Achtung, ich möchte jetzt mal was anders machen oder was anderes machen oder was Tolles machen oder was mich selber auch weiterbringt. Falls ihr ein bisschen Wind hört, ich glaube, jetzt muss die Nina hier mal die Fenster zu machen. Oh ja. Eieiei. Sag mal, was ist denn jetzt los? Heftig. Ja, das schneidet die, da ist kein Problem.
Dann melde ich mich an dieser Stelle auch persönlich als Stimme aus dem Off mal kurz. Klar, hier schneide ich an der Stelle. Und nachdem unsere beiden Sturmpiloten dann wieder Platz genommen haben an ihren Mikrofonen, dann setzt der Frank seinen Satz einfach nochmal fort.
Ja, ich glaube, das ist natürlich auch der große Vorteil von Selbstständigen. Und wenn man dann so ein bisschen so tickt, dass man sich ein bisschen raussuchen kann, was man machen möchte und dass man natürlich auch ein bisschen perspektivisch gucken muss, wo will ich überhaupt hin? Ne? Also wenn man sagt, okay, ich mache jetzt diese 60 Workshops im Jahr, jedes Wochenende und das machst du bis zu deiner Rente. Also nicht, dass es langweilig wird, das geht ja auch gar nicht, wenn man ganz ehrlich ist. Also das ist ja unmöglich, das sein Leben lang so zu tun. Ja, also klar. Dann hättest du dir einen Angestelltenjob suchen können, ne? Irgendwo bei hier, was ist hier in der Nähe, keine Ahnung, Daimler Benz am Band, ne? Immer schön den rechten Außenspiegel montieren. Das ist auch immer dasselbe. Aber das, finde ich, ist hier gerade das Schöne an Selbstständigen, dass man das raussuchen kann. Also ist so ein Grund, weshalb ich jetzt gerade nach Georgien fahre, weil ich sage, okay, das ist was, das muss ich selber gesehen haben. Das ist ehrlicherweise eine Reise, die wir machen, wo ich, das ist eine totale Ausnahme. Wir versuchen immer 3 bis 4 Mal vorher da gewesen zu sein, bevor wir Kunden hinfahren. Das ist aber eine Reise, die über jemanden organisiert ist, der das mit einem norwegischen Fotografen schon macht. Und dessen Reisebeschreibung und Gruppenbilder und sowas habe ich gesehen und gesagt, okay, das probiere ich aus und machen das mal zum Einführungspreis mit so einem Inner Circle von Kunden und gucken uns das mal an, weil ich sage, das ist halt was anderes als das 40. Mal nach Mallorca reisen. Ja. Das finde ich auch einmal im Jahr ganz schön, aber das habe ich auch schon 8 Mal im Jahr gemacht. Mhm. Dann ist einem einfach langweilig und so kann ich mir das vorstellen, ist das mit Workshops natürlich auch, wenn man das dann so ein bisschen reduzieren kann und dann auch die kommen können nur noch, die es wirklich wollen. Ja. Die sagen, okay, ich bin bereit dafür, einen ich sag mal, anständigen Preis zu bezahlen, weil ich weiß, was es mir bringt und weil ich es auch wirklich möchte, dann gehen die oft auch mit einer viel größeren Befriedigung, muss man ganz klar sagen. Also, ich sag mal, das Massenpublikum. Wir haben jahrelang das Massenpublikum verarztet. Das war auch eine sehr schöne Zeit und ist für mich auch alles in Ordnung, weil ich selber sozusagen schon so ein bisschen außen vor bin und das viele meiner Trainer machen und dann an der Basis arbeiten. Aber wenn dann zu einem persönlich Menschen kommen, die man richtig weiterbringt in relativ kurzer Zeit, dann sind die auch sehr dankbar. Und das ist ja die eigentliche Befriedigung. Also, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es geht ja gerade beim Coachen nicht primär ums Geld verdienen. Das ist natürlich klar, dass wir irgendwie alle leben müssen und dass man bezahlt werden muss. Logisch, ich meine, sonst kann das Ganze nicht funktionieren. Aber die eigentliche Befriedigung ist ja nicht der Kontostand, sondern die eigentliche Befriedigung ist, dass Menschen nach Hause gehen und sagen, Achtung, ich habe was Geiles mitgenommen, ich habe was gelernt und es hat mich weitergebracht und ich gehe in die Umsetzung und mache das auch. Das ist ja das, was, also zumindest für mich persönlich, kann ich so sagen, das ist das, was mich befriedigt, weil sonst müsste ich alles viel, viel teurer anbieten und sagen, Achtung, ich muss mehr Geld verdienen. Ja. Darum geht's mir nicht im Primären. Und ich glaube, deswegen das zu reduzieren, macht auf alle Fälle Sinn. Ja. So, kommen wir zum Business-Bereich von dir zurück, wohin du sozusagen mehr möchtest. Du hast ihn vorhin schon mal angesprochen, machst einen Podcast, der heißt Emotionales Marketing für Kreative. Mhm. Es gibt ja mittlerweile über 80 Folgen. Wie bist du dazu gekommen? Also, warum macht man einen Podcast?
Genau. Also ich wusste, dass ich Marketing coachen möchte. Also es war schon vorher durch Einzelcoachings und durch Workshops, die ich auch ab und an mal gemacht hatte, war das klar, okay, ich möchte dieses Wissen irgendwie natürlich mehr Menschen zur Verfügung stellen. Mhm. Genauso wie ich auf meiner Fotoseite vorher viele Tipps rausgegeben habe, auf meinem YouTube-Kanal ab und zu auch mal ein Fotovideo, wie ich fotografiere, mit einem Tipp gezeigt habe. Und da dachte ich, okay, wenn ich es in diesem Bereich möchte, will ich ja auch Tipps geben, ne? Und will einfach den Menschen daran, die daran beteiligen. Und da dachte ich, okay, das ist was man super gut erzählen kann. Muss ich dafür jetzt ein YouTube-Video machen, was ja zeitlich natürlich auch mehr Aufwand ist, weil du alles hinstellst, Kamera, dich selbst natürlich noch schön machen und so weiter. Klar. Oder machst du es einfach so, dass du, wenn du unterwegs bist, kurz eine Idee hast, spontan einfach mal vielleicht dein Handy nimmst und so und einfach mal kurz eine Nachricht reinsprichst, die an deine Leute geht mit einem kurzen Tipp oder du sagst, hey, ich habe einen Interviewgast, den ich da habe, ich will euch die Story von diesem Interviewgast mal erzählen. Und da habe ich einfach gemerkt, das fing in den Workshops an, dass vor allem Geschichten auch von anderen, nicht nur von mir, sondern einfach Geschichten von anderen Selbstständigen, weil die das ja nicht um sich herum haben. Jeder fängt ja für sich alleine an, dass sie auch ermutigen. Ne? Also nicht nur das Fotografieren und das, ich kann es jetzt, sondern auch dieses, es geht anderen genauso. Ne? Dieses Gefühl. Und das ist was ich den Menschen zeigen möchte. Ich möchte sie mitnehmen in meinem Alltag, auch bei Hürden mitnehmen. Ich möchte sie bei Tipps mitnehmen, bei Sachen, die ich gelernt habe, Interviewpartner mit reinnehmen, dass sie einfach sich damit identifizieren können, erstens. Zweitens natürlich, es ist für mich natürlich super, weil ich einen neuen Kanal geöffnet habe. Das heißt, wenn ich da Seminare habe, kann ich es natürlich da auch erzählen, klar. Aber eben auch, um den Menschen einen neuen Kanal bieten zu können. Also Podcast ist für mich so, sag mal, emotionaler und persönlicher als Schreiben. Aber vom Aufwand her schneller erledigt als ein Video und dafür für schnelle Ideen und so ist auch super. Klar. Das heißt, deswegen habe ich für mich den Podcast gewählt.
Ich glaube, wenn man jetzt sozusagen nicht eine Interviewfolge macht, dann ist es auch schneller gemacht als als Schreiben. Ne? Also ich weiß nicht, wie schnell du im Schreiben bist, aber ich kann schneller sprechen als Schreiben, das ist mal ganz klar. Deswegen tausche ich viele Sprachnachrichten aus. Also an alle die, die mit mir in Kontakt stehen, ne? Nicht wundern, ihr bekommt meistens eine Sprachnachricht zurück, weil ich kann sehr viel schneller reden als schreiben. Unser Podcast, den wir machen, ist relativ aufwendig, weil Dieter ihn sehr aufwendig produziert im Nachgang. Aber theoretisch braucht man ja nicht viel mehr als einen Mobilfon und ein Mikro.
So. Also ich muss sagen, ich bin auch relativ stark zu den emotionalen Texten. Also ich texte auch meine ganzen Texte für die Website und so, was selbst ich jetzt umgeschrieben habe, gibt auch Coachings, wie man emotional im Schreiben an ihre Kunden, also die Kunden erreichen kann. Aber ich habe mich für Podcasts auch entschieden, weil ich mir immer überlege, wo kommt es denn her, dass du jemanden auf dem Ohr hast? Es kommt vom Telefonieren. Wenn du mit jemandem telefonierst, kennst du ihn ja sehr gut, sehr persönlich. Ja, klar. Das heißt, in dem Moment, wo ich im Auto zum Beispiel jemandem zuhöre, habe ich automatisch das Gefühl, dass er dir näher ist.
Auf jeden Fall.
Das heißt, ich habe natürlich auch eine ganz andere Bindung zu meinen Kunden automatisch, als wenn ich das nur in Textform mache. Weil das liest man kurz, liest drüber, okay, weiß aber nicht, wie ist die Person. Und das kommt natürlich in Audio viel, viel besser rüber.
Auf jeden Fall, weil du hörst natürlich sozusagen auch die Emotionen in der Stimme. Genau. Die kannst du ja im, du kannst natürlich beschreiben, wenn du emotional textest, also ich kenne deine Texte und weiß auch, was du in dem Bereich tust. Aber wenn du emotional schreibst, dann erreichst du natürlich auch das Herz von manchen, aber es ist trotzdem jemand, das könnte auch jemand anders geschrieben haben. Niemand weiß, dass du es bist. Genau. Deine Stimme verbindet man natürlich mit dir und wenn man dann vielleicht schon ein Video gesehen hat, wo du mit derselben Stimme sprichst, weiß man, du bist das. Und außerdem kann man in der Stimme natürlich auch sehr deutlich hören, wie ist derjenige gerade drauf? Ist der eher aufgeregt oder entspannt oder fröhlich oder deprimiert oder was auch immer? Das kommt in der Stimme natürlich gut rüber. Deswegen, das glaube ich schon, klar. Okay. Wer würdest du sagen, ist die Zielgruppe von deinem Podcast? Also ich meine, der heißt emotionales Marketing für Kreative. Ich habe mir jetzt gerade auf der Rückfahrt von Berchtesgaden nochmal die letzten 10 Folgen gehört. Da ist ja auch viel anderes dabei gewesen. Was würdest du sagen, für wen lohnt es sich da einzuschalten?
Genau, also ich sag mal, emotionales Marketing für Kreative ist das, womit ich die Menschen abhole. Weil viele haben ein Problem damit, die sagen, okay, ich möchte jetzt, was weiß ich, ich habe eine Grafikagentur und möchte jetzt irgendwie meine Dienstleistung an den Mensch bringen. Sie haben ein Problem damit, nicht einfach nur hinzuschreiben, ich biete das und das an, ruf mich an. Sondern sie wissen nicht, wie kann ich jetzt das verpacken, dass ich wirklich einen ausführlichen Text schreibe und so weiter. Und das fällt vielen schwer am Anfang, weil sie wissen, ich habe eine Dienstleistung, ich habe ein Produkt, aber was mache ich da jetzt online?
So. Das ist ja auch schwierig, muss man ganz
klar sagen. Das ist ja auch schwierig, genau.
Also die meisten Unternehmer sind ja eher sachlich orientiert.
Genau, richtig. Da habe ich mich jetzt, weil du die Zielgruppe angesprochen hast, fokussiert vor allem auf Kreative. Das heißt, ich habe das nicht nur für Fotografen ausgeweitet, weil ich gemerkt habe, hey, in meinen Coachings, Einzelcoachings kommen nicht nur Fotografen, sondern viele Menschen aus der Kreativbranche, denen kann ich genauso helfen, weil ich einfach weiß, wie Kreative ticken. Ja. Die ticken oft ähnlich, muss man ja mal sagen. Und die Kunden dann natürlich dementsprechend auch, beziehungsweise ich kann mich auch gut reinversetzen, weil ich meine Kunden auch sehr gut kenne. Das heißt, ich kann mich auch gut in die Zielgruppe reinversetzen, Feedback geben an der Webseite, vielleicht, was könnte man umstellen, die Texte durchlesen, so, als wäre ich die Zielgruppe. Ne? Das mache ich auch sehr gerne, um dann eben da Feedback zu geben. Das heißt, sagt schon für Kreative, das heißt, Zielgruppe ist witzigerweise hauptsächlich weiblich, weil ich natürlich sehr emotional und ich mache in meine Texte auch immer Herzchen und so. Das spricht natürlich sehr, sehr viele Frauen an.
Also pass auf, machen wir uns nichts vor. Jetzt komme ich mal so aus meiner männlichen Sicht dazu. Ja. Ne? Dann machen wir uns nichts vor. Wenn es diesen Facebook-Button, den Like-Button nicht gäbe mit den weiteren Emojis, die da vor drei Jahren dazugekommen sind, oder wann das war, kein Kerl, den ich kenne, hätte gesagt, okay, ich schreibe einen Text, wo Herzchen drin vorkommen. Also wenn wir mal an 3 Jahre zurückdenken, hätte das niemand getan. Weil man gedacht hätte, okay, das geht ja nicht. Ja, so, klar. Ihr habt das ja immer gemacht, also so, ich sag mal, ihr Mädchen, ja, also ihr habt das ja immer irgendwie mit verbunden. Aber wenn ich jetzt irgendwie einem meiner Kumpels da so einen Text geschrieben hätte, hätte ich auch gedacht, sag mal, was ist mit dem Frank los? Hat er jetzt noch alle Latten am Zaun? Der spinnt ja ein bisschen. Also da ist natürlich, das ganze Ding ist natürlich auch ein bisschen offener dadurch geworden, glaube ich. Aber in der Tat, ich sehe ja deine Texte. Das ist schon für viele, die, ich sag mal, männlich sind vielleicht oder sogar männlich und Unternehmer, schwierig, dass sie sagen, okay, das finde ich jetzt adäquat, um meine Kunden anzusprechen. Würdest du es trotzdem empfehlen?
Meinst du jetzt den Podcast?
Also sozusagen solche Postings zu machen. Also auch wenn man sagt, okay, ich bin eher so der sachliche Typ und ich habe auch eher sachliche Dienstleistungen. Also sagen wir mal, ich wechsle zum Quartal immer Reifen. Ja, so im Herbst auf Winterreifen und im Frühjahr auf Sommerreifen. Mhm. Ich habe so eine Reifenwechselbude. Würdest du sagen, okay, da kann man auch mal so ein Posting machen, wo Emojis drin vorkommen und so ein Kram? Oder?
Emojis auf jeden Fall. Das muss jetzt nicht unbedingt das rote Herzchen sein.
Ja, okay, ne? Also, das würde ich jetzt auch sagen, dass du vielleicht...
Ja, also ich sag mal so, in einem Text hast du zum einen natürlich die Möglichkeit, durch Emojis eine Emotion in dem Sinne auszudrücken und natürlich durch den Text. Mhm. Und ich sag mal so, zum einen musst du es davon abhängig machen, wie du schreibst von dir selbst, wie bist du drauf und zum anderen natürlich von deinem Zielkunden. Mhm. Weil wenn dein Zielkunde jetzt natürlich so ein komplett... Also es gibt ja verschiedene Menschentypen. Ne? Und wenn das jetzt so ein weicher, herzlicher Typ ist, dann kannst du dem nicht kommen mit, hier sind die Fakten und so weiter. Ja. Also
jetzt nur 1995.
Ja, genau. Also es kommt immer darauf an, welchen Typen du auch ansprichst. Mhm. Ne? Und wenn du total harten Typen hast als Kunden, dann kannst du dem nicht kommen mit, ja, wir haben noch ein kleines Geschenk. Und also das ist dann ein bisschen zu weich für die. Ne? Also du musst immer überlegen, wie bin ich, wie möchte ich texten, aber auch, wer will das überhaupt haben? Mhm. Und da denken viele am Anfang nicht dran. Die denken, das bin ich und ich habe mein Produkt.
Ja, klar.
Aber
klar.
Das ist das Wichtigste, sich darüber Gedanken zu machen, für wen man das überhaupt macht. Mhm. Weil du hast jetzt eben noch, ich habe es noch nicht zu Ende gesagt, mit der Zielgruppe für meinen Podcast. Das sind so ein Großteil Kreative, die entweder gerade einsteigen, also ein Großteil habe ich Einsteiger, die einfach sagen, sie haben noch einen Hauptjob, machen das nebenberuflich oder wollen es nebenberuflich machen, wissen aber gerade nicht wie, wissen nicht weiter, wie sie die Menschen erreichen, Zielgruppe. Ne? Also sie haben ganz viele Fragen im Kopf. Oder es sind welche zum Teil, die das auch hauptberuflich machen. Und dann eben sagen, mir fehlen aber diese Bereiche noch vom Personal Branding oder vom emotionalen Marketing, aber sonst läuft alles. Mhm. Das heißt, das habe ich auch. Das sind dann die wegen diesen zwei Sachen zu mir kommen oder eben, ich sag mal, Existenzgründer, Starter im kreativen Bereich, die einfach sagen, ich möchte so das Komplettpaket. Ne? Mhm. Ich brauche von Anfang bis Ende Social Media, ich möchte eine Marke aufbauen, wie funktioniert das alles genau?
Wenn du sagst Personal Branding, hatte ich eigentlich gar nicht aufgeschrieben, aber muss ich trotzdem nachfragen, meinst du, das geht auch für Unternehmen? Also viele von denen, glaube ich, die bei dir zuhören und die zum Coaching kommen, sind ja, sagst du auch selber, die sind im Moment vielleicht noch im Angestelltenverhältnis und sagen, ich möchte mich nebenbei selbstständig machen oder ich möchte aus dieser nebenberuflichen Selbstständigkeit in die vollberufliche Selbstständigkeit wechseln. Das sind ja Einzelunternehmer in aller Regel. So, wie ist das mit Unternehmen? Können die auch emotionale Postings machen oder sich eine Marke aufbauen?
Ja, jetzt hast du gerade schon Personal Branding angesprochen. Das Spannende ist, wenn man so an Unternehmen denkt, denkt man immer an so eine anonyme Firma mit ganz vielen Mitarbeitern und so weiter. Mhm. Aber das Spannende ist ja, es gibt ganz viele Unternehmen, die eine Personal Brand sind, die man aber dadurch nicht als Unternehmen wahrnimmt. Wenn man jetzt zum Beispiel mal an diese ganzen Sterneköche im Fernsehen denkt, die haben teilweise 100 Mitarbeiter im Hintergrund. Das heißt, sie sind eine Firma, aber es weiß keiner, weil einfach man denkt, das ist jetzt der eine Sternekoch, der macht da seine Fernsehshow und fertig. So. Aber es ist ein Unternehmen, wo eine Person im Vordergrund steht, ist zum Beispiel auch bei dir Kräuter, Calvin Hollywood ist zwar ein bisschen kleiner, aber das sind auch Unternehmen, sag ich mal, aber die haben eine Person im Vordergrund, die da steht, die einfach den Namen trägt. Und dann haben sie Leute im Hintergrund, die das Social Media Team machen, die den Newsletter machen, die dies machen, die das machen. Das heißt, verschiedene Bereiche, aber es ist komplett möglich, aber im Kopf wird das noch nicht verbunden bei vielen.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das birgt aber natürlich auch Gefahren, also glaube ich auch Gefahren, die Calvin durchaus erkannt hat für sich und die bei mir auch so ein bisschen drohen immer wieder. Es birgt natürlich die Gefahr, dass wenn du selber nicht da bist, sondern jemand aus dem Team, dass die Menschen sagen, wo ist der jetzt eigentlich? Also ich kenne das auch ganz genau. Ich habe ein Beispiel, nehmen wir eins, was so ganz weit weg ist von der Branche. Schwarzwaldcafé auf Mallorca in Pagera. Ich kenne den Kollegen David, der das leitet, seit Jahren. Der war mal bei Goodbye Deutschland oder sowas vor 10 Jahren, sind die ausgewandert. So, wenn der jetzt nicht da ist, dann weiß ich, dass es da durchaus Gäste gibt, die sagen, wieso ist der nicht da?
Ja,
wie
klar.
Kann das sein?
Es hat alles Vor- und Nachteile, ja.
Aber jetzt ist er nicht da, ich bin nur wegen dem da. Ja. So, das ist ja die Gefahr, die da so ein bisschen droht. Ne? Und ich glaube, das gilt natürlich für einen Calvin und für einen Dirk und so weiter auch, glaube ich. Das heißt, man muss das schon irgendwie auf eine Plattform stellen, dass man sagt, okay, das heißt hier zwar so, aber das bin nicht nur ich. Mhm. Also ich glaube, da muss man Spagat machen so ein bisschen.
Ja, also es ist natürlich eine Entscheidungssache, es hat alles Vor- und Nachteile. Und Calvin, um es jetzt mal als Beispiel zu nehmen, versucht ja dann auch seine Mitarbeiter zur Marke zu machen.
Ja,
um dann einfach zu sagen, hey, wenn ich mal weg bin, die sind trotzdem eine Marke und die Leute wollen auch zu denen. Ne? Also man muss dann gucken, dass man das umschifft hat sozusagen. Klar. Und es hat natürlich den Nachteil, dass wenn du dein Unternehmen verkaufen möchtest, dass die Leute dann auch sagen, ja, ohne dich ist ja die Marke nicht mehr da. Ne?
Schon klar.
Das kommt auch noch dazu. Also wenn man jetzt eine Marke hat wie was weiß ich, man entwickelt eine App oder sowas, das ist ja was ganz anderes.
Total.
Die will man irgendwann verkaufen oder, und fertig.
Oder sagen wir mal, die deutsche Lufthansa, ne? Wenn die verkauft wird an eine andere Airline, dann ist die verkauft an eine andere Airline, das kratzt kein Menschen im Zweifel, weil man das natürlich nicht mit Menschen verbindet. Außerdem vielleicht mit den Pursern und so, die da an Bord sind und sagt, okay, die sind immer besonders nett gewesen bei der Lufthansa, aber da arbeiten vielleicht noch dieselben Menschen. Das weiß man natürlich ja nicht ganz genau bei solchen Unternehmen. Genau. Das glaube ich schon, dass das schwierig ist.
Wie du schon sagst, mit der Gastronomie zum Beispiel, mit dem Café oder mit deinen Workshops, da würde ich versuchen, vielleicht nicht nur eine Person zu Personal Brand zu machen, sondern zu sagen, hey, ich gebe jetzt einfach mal Mitarbeitern auch mal die Instagram-Story und die erzählen einfach mal, was die so machen, dass man einfach so die Leute auch kennenlernt. Und dann funktioniert das durchaus auch. Es muss nicht immer nur eine Person sein.
Mhm. Okay, verstanden. Ja, bist du im Moment ganz allein? Hast du ein Team um dich rum oder wie arbeitest du im Moment?
Ich arbeite momentan mit ganz vielen Freiberuflern.
Okay.
Das heißt, ich habe für die Bereiche, die ich outsource, habe ich Leute, die ich dann halt immer buche, wenn was passiert. Also ich habe zwei feste Make-up-Artists, die für mich arbeiten, wenn halt irgendwas ist. Das bedeutet, ich habe ein Shooting, ich habe einen Workshop, ich habe dies, ich frage, wer kann, kommt eine vorbei, schreibt mir eine Rechnung. Also so funktioniert es einfach.
Klar.
Ich habe einen Webdesigner, ich habe jemanden, der sich um meine DSGVO gekümmert hat auf der Webseite. Mhm. Ich habe einen Steuerberater. Ne? Das heißt, ich habe für jeden Bereich habe ich wen. Und auch im Kreativbereich habe ich zum Beispiel eine, die Face-Paintings macht. Also wenn ich auch mal was Besonderes machen will, habe ich auch. Also dadurch, dass ich natürlich sehr viel Netzwerk und so, kenne ich so viele kreative Menschen, dass wenn ich sage, boah, ich will jetzt mal den und den Shooting-Tag machen, wo ich plötzlich mal irgendeine Zeichnung auf dem Gesicht haben will, zack, dann hole ich die mit rein. Ne? Also ich kenne ganz viele Selbstständige, mit denen ich auch Projekte zusammen mache, dass es wie so eine Freelance-Agentur für mich schon ist. Und das finde ich total toll.
Ja, das wäre das Schöne. Das wäre das Schöne an freien Mitarbeitern auch, dass man die dann nehmen kann, wenn man sie braucht. Und genauso ist es ja schön, wenn man selber als freier Mitarbeiter auch gebucht wird, wenn einmal jemand braucht. Das ist ja sozusagen das, wie es läuft im Netzwerk. Das ist ja der Sinn von Netzwerken, ganz klar. Ich habe noch eine weitere Frage, und zwar zum Thema Video. Das hast du vorhin schon mal ganz kurz angekündigt. Du hast bei YouTube ein bisschen was gezeigt, das stimmt. Aber das ist natürlich nicht so übermäßig viel gewesen. Und ich habe mich gefragt, so als eigentlich jemand, der Film studiert hat, warum eigentlich nicht? Wegen des Aufwandes? Weil das, weil der Nutzen nicht in keinem Verhältnis zum Aufwand stand? Oder wie ist das passiert? Oder warum hast du
das nicht gerade ausgebaut? Vor allem dadurch, dass ich natürlich lange alleine war am Anfang. Mhm. Das heißt, ich habe den Fokus mir überlegt, okay, was funktioniert jetzt so, dass ich schnell Inhalte raushauen kann, wenn ich alleine bin? Mhm. Ich hatte zwar Praktikanten, aber die konnten dann nicht filmen und zwar, musste dann wieder anlernen, dann sind schon wieder weg, bis du es angelernt hast. Ne? Das heißt, oftmals haben wir es auch gemacht, dass wir einfach die Kamera hingestellt haben, irgendwie mit Selbstauslöser, dann wieder Schärfe ziehen. Das ist alleine schwierig.
Ganz doof, ganz klar.
Genau. Das heißt, da habe ich dann einfach für mich überlegt, was ist für mich alleine ein machbares Medium? Mhm. Und das ist ganz klar dann Schreiben, Audio, ne? Also das sind so Sachen, die du alleine machen kannst. Für andere mache ich super gerne noch Videos, also auch für Freunde von mir, für meine Oma habe ich jetzt ein Video gemacht, eher so im privaten Bereich.
Okay.
Und da finde ich auch, kann man sehr, sehr viele Emotionen rüberbringen, vor allem durch die Musik und so.
Ja,
also das liebe ich. Aber warum es mich damals davon weggetrieben hat, ist, weil ich im Studium so ein bisschen von dem Studentenleben enttäuscht war, muss ich sagen. Also es war so das typische Studentenklischee erfüllt. So, die waren unpünktlich, die waren unzuverlässig. Und wenn du dann ein Team hast und einen Film drehen willst und alle Leute sind nicht da, und dann denkst du dir, ja, wenn ich fotografiere, dann klappt alles. Und deswegen, nur deswegen habe ich dann gesagt, ja gut, dann mache ich halt mehr Fotoprojekte, dann mache ich mein eigenes Bier und dann funktioniert das. So. Deswegen hat es mich in die Richtung Fotografie getrieben. Heißt aber nicht, dass mich das Thema Film weniger interessiert, sondern es kam damals einfach so durch dieses Studium und durch dieses, wahrscheinlich auch durch die Menschen, mit denen ich damals gearbeitet habe. Ne? Und ja, dann ging es eben in die Richtung. Aber das mit YouTube ist hauptsächlich der Grund, weil ich einfach sage, es war einfach in dem Moment alleine waren die anderen Sachen einfacher und schneller
zu erledigen. Auf jeden Fall. Also das weiß ja jeder sozusagen, dass du bei so einem, wenn du das hinterher schneiden musst und rendern und so weiter, dass es einen gewissen Aufwand bedeutet.
Genau.
Und wenn einem da im Prinzip sozusagen im Zweifel auch ein bisschen Routine fehlt oder jemanden fehlt, der routiniert ist und damit vernünftig umgehen kann, dann braucht das viel Zeit. Also so unterschätzen ja viele, ne, was so Videozeit kostet, aber ja, ist halt nicht in 3 Minuten gedreht, wenn man das ordentlich machen möchte, das ist klar. So, jetzt würde mich noch interessieren, wo willst du hin? Also wie soll das weitergehen mit dir, Nina? Was möchtest du so in 5 Jahren machen? Möchtest du?
Ach, 5 Jahre ist natürlich jetzt immer sehr weit gefasst, weil man weiß ja auch gar nicht, vor 5 Jahren war Facebook voll der Hype, jetzt ist es schon wieder, jetzt kommt wieder Instagram, also man weiß auch online gar nicht, was passiert.
Völlig klar.
Ja, deswegen, ich bin da vorsichtig mit, wo will ich hin, vor allem online, aber was ich weiß ist,
was willst du für dich? Also wenn du was backen könntest, so für 5 Jahre.
Wenn ich mir das backen könnte. Ich habe momentan noch gar keine Workshops und sowas für die Podcast-Zielgruppe. Das heißt, was ich jetzt gerade plane, ist, dass ich so offene Seminare mache, wo wirklich auch ein paar mehr Leute vielleicht kommen können, vielleicht 15, 20 Leute, wo man dann einfach sagt, man arbeitet 2, 3 Tage fest zusammen und hat dann so einen Prozess. Weil das, was ich bisher jetzt immer hatte, einzelne Tage, die Leute kamen morgens, sind abends wieder gegangen und du hast auch viel weniger eine Bindung aufgebaut.
Auf jeden Fall.
Und das hatte ich ja einmal diese Woche, wo die Leute 5 Tage da waren, habe direkt gemerkt, krass, das ist ganz anders. Also du baust eine ganz andere Bindung auf, du siehst wirklich, was passiert von Anfang bis Ende in dieser Woche. Und das ist, glaube ich, das, wo ich hin will. Also weniger dafür, aber intensiver. Und mit den Leuten viel mehr zusammenarbeiten. Und ja, wenn du mich jetzt fragen würdest, also andere sparen ja so auf den perfekten Urlaub und da mal hin und da. Und bei mir ist es so, ich muss gar nicht in Urlaub, ich mache einfach ein Seminar, ist auch geil so, ne? Also
auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ich glaube, dass das natürlich unfassbar befriedigen kann, wenn man das sieht. Und das kann ich ganz offen sagen. Deswegen viele meiner Mitarbeiter und Trainer so da draußen, die würden natürlich sagen, der Frank pickt sich immer die Rosinen raus. Ja, das mag vielleicht auch an manchen Stellen stimmen, aber ich habe natürlich auch gesehen über die wahnsinnig vielen Reisen, die sind ja immer mindestens eine Woche, manchmal sogar 14 Tage. Wie weit man kommen kann und wie eng man zusammen sein kann in so einer Woche. Also was man, es gab Menschen, ich kann hier ganz offen sagen, auch hier bei uns im Podcast, da habe ich am Ende der Woche mich gefragt, warum habe ich den mitgenommen? Der macht jetzt dieses Foto und ich selber habe das nicht. Wie kann das sein? Der hat am ersten Tag nicht mal gewusst, wo man die Kamera einschaltet. Ja, weil es einfach natürlich sehr, sehr schnell geht. Also gerade am Anfang ist die Lernkurve, egal in welchem Bereich, ja auch unfassbar steil. Man kann ja, wenn man sich nur damit beschäftigt, sehr, sehr schnell Dinge lernen. Ja, wenn du mich vor so 2 oder 3 Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, okay, bei jedem Gruppenfoto kann ich dir jeden Namen nennen, mit dem ich für Reis war. Und das waren da auch schon 400 Leute. Heute fällt mir es bei manchen tatsächlich schwer, ich muss nachgucken. Ich sage, okay, jetzt habe ich wirklich den schon lange nicht gesehen. Aber es gibt natürlich so ganz viele, wo ich sage, okay, der kennt die ganze Gruppe und jedem einen Namen. Und wir haben irgendwie über irgendwas auch Kontakt, was ja total schön ist. Und das bleibt natürlich viel mehr bei so einer Woche. Bei dir war es eine Masterclass, glaube ich, ne? Bleibt ja viel mehr bei so einer Woche als bei einem Tagesworkshop. Bei einem Tagesworkshop sind die Kunden wieder weg. Die bleiben zwar irgendwo im Netzwerk vielleicht und man sieht die auch mal, ganz klar. Aber dieses ganz Persönliche, dass du weißt, mit wem sind die verheiratet, wie viele Kinder haben die, sind die geschieden, welches Auto fahren die und was frühstücken die gerne, ne? Weil du jeden Morgen mit denen frühstückst. Ja. Und sind die Veganer, Vegetarier oder Fleischfresser und trinken die Bier oder Rotwein? Ja. Das ist ja total absurd, aber all diese Dinge verbindet man ja damit. Das ist ja gerade auch sozusagen das, was du vielleicht so jetzt emotional nennen würdest. Das ist ja das Coole daran, dass du mit Menschen zusammen Zeit verbringst und die dadurch besser kennenlernst.
Genau. Das ist auch, also ich habe das für mich jetzt festgestellt, ich habe das ja auch das erste Mal gemacht. Und habe da wirklich für mich gemerkt, am Ende der Woche, also ich hatte auch noch nie so viel Gänsehaut, weil in der Woche so viel Aha-Momente einfach da waren, bei meinen Teilnehmern auch.
Ich habe die Podcast-Folge gehört.
Genau, wo ich dachte, genau das will ich weitergeben. Genau ist das, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Also ich habe ja die ganze Zeit gesucht, okay, was kann ich noch machen, wie kann ich es verbessern? Man versucht ja auch immer wieder noch Schräubchen zu drehen. Ja. Und das war so das, wo ich sage, da will ich in Zukunft hin, einfach tiefer, länger mit den Menschen arbeiten, die begleiten auch wirklich über mehrere Tage. Und du hast die Erfahrung ja auch schon gemacht und ich habe es jetzt auch einmal gemacht und will das jetzt ausbauen, habe jetzt auch ein Seminar im September zum Beispiel geplant. Ist das erste dieser Art. Ich weiß nicht, ob es eine neue Ära wird von einem neuen Seminar, was ich öfters mache oder ob es mal ein Versuch ist. Das sehe ich dann, wie es klappt.
Worum geht's da? Magst
du es kurz sagen? Das heißt, lebe deine Leidenschaft, wie du dein Warum findest und deine Kunden begeisterst.
Okay.
Das sind 2 Tage in Hamburg, 8. und 9. September, am ersten Tag. Also ich sage immer so, wir verbinden das Innen und Außen. Am ersten Tag gehen wir so nach innen und gucken wirklich, was sind meine Werte, wie ist mein Business aufgebaut, wer ist meine Ziel, wer passt zu mir als Mensch, wer bin ich überhaupt. Also wir gucken uns mal ganz extrem an und unser Business. Und am zweiten Tag gucken wir dann, wie können wir jetzt mit dem, was wir rausgefunden haben, nach draußen gehen. Also Social Media, Online-Marketing. Ne? Also was sind jetzt meine Techniken, womit ich das...
Weil nicht jedes passt zu jedem. Genau. Also das, was wir schon besprochen haben, es kann halt nicht jeder das oberemotionale schreiben. Es gibt natürlich auch Menschen, die müssen das anders verpacken. Das kann trotzdem mit Gefühl und Leidenschaft und sowas kann alles rüberkommen, aber die können halt vielleicht nicht solche Texte schreiben, wie du sie standardmäßig schreibst. Das ist ja ganz normal, weil wir sind ja alle irgendwie auch unterschiedlich. Okay, das heißt, was in 5 Jahren ist, bringt die Zukunft.
Ja, also ich sage auch mal so, vor allem im Online-Bereich, ne, ist es ja auch so, dass wenn du eben schaffst, es dich zur Marke zu machen, dann hast du den großen Vorteil, dass wenn eine neue Community aufploppt, dass die Leute dich ja dann da wieder suchen werden. Und viele sagen immer, oh Gott, was mache ich denn, wenn Instagram weg ist? Und so, ja, wenn du es aber schaffst, jetzt so viel zu tun dafür, dass die Leute dir folgen möchten, weil sie da auch eben einen Mehrwert von haben, wenn sie deine Texte lesen und deine Videos sehen und so, wollen sie dich auch auf der neuen Plattform wiedersehen. Also es wird immer irgendwas geben, wo die Leute sich connecten können. Klar, ob es jetzt Facebook ist, Instagram oder WhatsApp oder irgendwas Neues kommt, weiß ich nicht.
Klar.
Aber da gehe ich einfach mit. Das heißt, da kann ich nicht sagen, was ist in 5 Jahren, aber ich kann gucken, dass ich meinen Weg natürlich einhalte und dass ich die Leute einfach, dass sie mich begleiten können dabei, egal auf welcher Plattform.
Aber war eine Prognose, wir beide glauben hier am Tisch nicht, dass Instagram und Facebook in 5 Jahren tot sind, oder?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Okay. Weil Facebook hat gerade so eine, also die Firma wird nicht tot sein.
Das ist klar.
Das nicht, ja,
klar.
Ne?
Klar.
Aber tot im Sinne von, wird noch viel los sein, das meine ich. Ne? Mhm. Also es wird ja, die klar. Seiten wahrscheinlich noch geben, aber ich merke gerade, dass von meiner Community alle auf Instagram abhauen, weil sie einfach sagen, Facebook ist nicht mehr so, da hat man die Reichweite nicht mehr. Es wird gerade alles optimiert für Privatpersonen. Mhm. Das haben die ja selbst auch von sich aus gesagt. Ja. Jetzt passiert auf Instagram das Gleiche, es ist noch wenig Werbung da. Ja, in zwei Jahren wird es wahrscheinlich den gleichen Prozess machen und dann mal gucken, ob eine neue Plattform aus dem Boden kommt oder ob sie sagen, wir rudern wieder zurück mit der Werbung oder da muss man gucken, wie sich das entwickelt.
Ja, spannende Zeiten kommen auf alle Fälle auf uns zu, glaube ich, weil ich meine, es gab auch andere Dinge auf dieser Welt, von denen man gedacht hat, die wird es immer geben. Ich sage nur Nokia-Handys oder ähnliches. Ja, und kein Mensch kann sich daran erinnern quasi. Ja, natürlich ist der digitale Wandel ist natürlich schnelllebig, muss man ganz offen sagen. Das heißt, da passiert natürlich auch viel. Ist ein Grund zum Beispiel, weshalb sich natürlich viele auch auf verschiedenen Plattformen rumtummeln, muss man auch ganz offen sagen. Also irgendwo mit dabei zu sein, schadet sicher nicht, um dafür zu sorgen, dass wenn irgendwo was ganz wegbricht, dass man dann vielleicht auf neue Dinge bauen kann, ganz klar. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Wo finden dich unsere Hörer? Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte mehr zu dir wissen oder mich mit dir connecten oder keine Ahnung, wie und wo können die mit dir in Kontakt treten?
Genau, also meine hauptsoziale Plattform momentan ist Instagram. Mhm. Das heißt, da ist einfach mein Name Nina Schnitzenbaumer in einem Wort.
Findet ihr auch als Link in den Shownotes.
Genau, auf Facebook genau das Gleiche. Mhm. Podcast Emotionales Marketing, wer da mal vorbeischauen möchte. Und natürlich die Webseite. Ne? Also auf der Webseite sieht man alle Seminare. Wenn man auf Seminare drückt, da sieht man, was ich für Coachings gebe und so. Also da kann man sich auch mal anschauen, wenn man da irgendwie im Coaching-Bereich mehr machen möchte, im Seminarbereich. Genau, das findet man dann alles dort.
Okay. Ja. So, dann haben wir, keine Ahnung, 3/4 Stunde oder sowas voll. Das würde ich sagen, ist für so ein Interview eine gute Zeit. Insofern, ich danke dir auf alle Fälle vielmals für sehr die Zeit, gerne. Die du aufgebracht hast und für die vielen Informationen, die du hier vermittelt hast. Das ja, fand ich wirklich Einladung. Ganz super. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Wir beide administrieren ja auch eine Gruppe zusammen bei Facebook, glaube ich. Ne? Wie heißt die? Die heißt Fotografie-Workshops. Richtig. So, wer da vorbeigucken möchte, kann da auch gerne nochmal reinschauen. Und ja, wie immer hier am Ende heißt es, wir hören uns wieder. Also macht's gut da draußen. Tschüss, Nina.
Ja Mensch, wir freuen uns, dass du bis hierher zugehört hast. Wenn dir die Folge gut gefallen hat, dann schreib uns doch gerne eine kleine Bewertung bei iTunes. Deine Fragen oder Kommentare zu dieser Episode kannst du uns auch gerne per E-Mail an feedback@fotophonie.de senden. Besonders gerne als Audiokommentar mit ungefähr 90 Sekunden Länge, also maximal. Du kannst aber auch einfach auf unseren Anrufbeantworter im Studio sprechen. Dazu haben wir extra eine Rufnummer eingerichtet und zwar die 0431 69 67 18 31. Da rufst du einfach an und dann kannst du da drauf sprechen. Anrufbeantworter halt. So, damit gibst du uns dann außerdem automatisch die Erlaubnis, dass wir deine Anfragen, deinen Kommentar oder deinen Audiobeitrag in einer der folgenden Episoden oder auf der Webseite fotophonie.de veröffentlichen. Unter Umständen kürzen wir deinen Beitrag dazu ein bisschen, aber wir werden auf keinen Fall den Sinn entstellen. Falls dein Beitrag nicht veröffentlicht werden soll oder dein Name nicht genannt werden soll, dann lass uns das bitte unmissverständlich wissen, indem du es zum Beispiel einfach sagst oder dazu schreibst. Wenn du diese Folge hier mit deinen Freunden teilen möchtest, dann ist das auch kein Problem. Wir veröffentlichen den Podcast nämlich unter einer Creative Commons 3.0 by NCND Lizenz. Das bedeutet im Detail, wenn du diesen Beitrag hier, also diese Folge, teilen möchtest, dann musst du dabei die Quelle nennen, unseren Namen also. Du darfst keine Veränderungen durchführen und auch keine kommerzielle Verwertung unserer Beiträge durchführen. Als Quelle gibst du also einfach zum Beispiel den Link zu fotophonie.de an. Du kürzt nichts, du fügst nichts hinzu. Ganz besonders spielst du davor, dahinter oder zwischendurch keine Werbung ein. Dann ist schon alles prima. Wenn du irgendwas anderes vorhast, irgendeine andere Verwendung, dann setz dich bitte vorher mit uns in Verbindung und wir klären das untereinander wie vernünftige Menschen. Falls du weitere Informationen zur Creative Commons Lizenz benötigst, findest du diese bei Bedarf auf der Creative Commons Website. Einfach im Internet einmal Creative Commons suchen. Ich glaube creativecommons.com. Alle anderen Punkte zum Datenschutz und zur Verwendung von personenbezogenen Daten findest du auf unserer Webseite unter fotophonie.de und da dann in der Datenschutzerklärung. Ja. Vielen Dank für deine Unterstützung und bis bald. Wir hören uns wieder.